Herzlich willkommen bei unserem Podcast Im Principio. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin und freue mich auf eine spannende Diskussion mit...
Mit mir, Till Magnus Steiner. Ich bin der Zweite hier im Bunde. Ich bin Alttestamentler und freue mich ebenso, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch gemeinsam mit uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereitet. In der Osterzeit lesen wir bekanntlich viel aus den Johannesbriefen und da ist das Thema Liebe Dauerthema. Es begleitet uns durch die ganze Osterzeit und an diesem Sonntag besonders. Deshalb haben wir auch das Wort bedingungslos über diese Folge geschrieben, weil es wirklich um bedingungslose Liebe geht. Wir werden hören im Evangelium von der größten Liebe, die es gibt. Jesus bezeichnet seine Apostel als Freunde. Und wir werden in der zweiten Lesung verstehen, dass die Gemeinde im Endeffekt aus Liebenden besteht. Und das ist eine Liebe, die grenzenlos ist, wie wir in der ersten Lesung sehen.
Jetzt hast du schon einen kleinen Ritt durch drei Texte gemacht und das gibt die Gelegenheit, direkt mitten ins Evangelium einzusteigen und zwar mit dem Satz, den du schon fast zitiert hast. Wir sind in Johannes 15 und wir sind direkt im Anschluss an das, was wir letzten Sonntag gehört haben. Da war es das letzte Ich-Bin-Wort Jesu. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und Jesus hat zum Ausdruck gebracht, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Also es ging darum, dass nur in Verbindung mit Jesus Christus unser Leben tatsächlich gelingen kann. Dass wenn wir sagen, wir wollen Christen sein, dann müssen wir das auch in Verbindung mit ihm tun.
Und dieses in Verbindung sein mit ihm, muss man ja auch nochmal im Kontext wunderbar sehen. Wir sind also in den Abschiedsreden Jesus. Wir trennen uns langsam sozusagen von Jesus. Und in seinen Reden weist er immer darauf hin, dass es trotzdem eine innige Verbindung gibt.
Das meistzitierte Wort in diesen Abschiedsreden ist das Wort bleiben, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt, aber letzte Woche war es schon so. Auch diese Woche ist das Bleiben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe und er umschreibt diese Liebe, um die es ihm geht.
Und das macht er mit wunderbaren Worten. Er sagt nämlich, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.
Könnte man vielleicht sagen, naja gut, klar, für die Freunde tut man das gerne. Aber die Erklärung Jesu, die geht noch weiter. Er sagt nämlich, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, also wenn ihr bleibt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das heißt, er sagt, naja, eigentlich waren wir ja in diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Oder hier in dem Verhältnis vielleicht Herr und Knecht, so könnte man es vielleicht erstmal sagen. Ne? Da ist Gottes Sohn und ihr seid diejenigen, die ihn anbeten, die ihm vertrauen, die ihm nachfolgen etc. Aber er sagt, nee, wir wollen so hierarchisch überhaupt nicht denken miteinander. Der Vater hat mich mitten unter euch gesendet. Wir sind hier miteinander unterwegs und wir sind als Freunde miteinander unterwegs. Und das hebt diese Hierarchien auf. Und das ist es eben, es geht nicht darum, nur für die Freunde das Leben hinzugeben, sondern für die, also quasi auch dieses Verhältnis aufzuheben, grenzüberschreitend zu sein und erstmal überhaupt Menschen zu Freunden zu machen. Also das ist das, worum es hier eben auch geht. Es geht darum, sich selbst hinzugeben und Menschen zu Freunden zu machen, die erstmal vermeintlich eben Knechte waren.
Und man kann eben aus eigener Erfahrung ja wissen, Freundschaften kann man nicht erzwingen. Ein Knechtschaftsverhältnis kann man erzwingen. Und das sagt uns am Endeffekt des Sonntagsevangeliums ganz, ganz deutlich, diese Liebe, die Jesus da predigt und dann auch lebt, ist keine Knechtschaft, sondern sie ermöglicht einen neuen Blick auf die Welt. Man wird sozusagen hochgehoben in eine Freundschaft mit Jesus. Und ich finde, für mich wurde das nochmal deutlicher, wenn man einen kurzen Blick auf Philo legt, das ist ein jüdischer, antiker Philosoph, der schrieb nämlich den wunderbaren Satz, alle weisen Menschen, also diejenigen, die die Weisheit der Welt verstanden haben, das heißt auch die Ordnung Gottes für diese Welt verstanden haben, sie sind die Freunde Gottes. Und genau in diese Nähe, in diese Beziehung werden wir hineingesetzt, wenn da Jesus zu seinen Aposteln sagt, er gibt sein Leben für seine Freunde.
Das Spannende hier ist, dass diese Freundschaft eben eine ist, die von einer großen Initiative Gottes her ausgeht. Und das ist eben das, was uns auch zu diesem Bedingungslosen motiviert hat, als Linie und als Titel. Am Ende oder gegen Ende des Textes heißt es hier sehr explizit, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Nicht ihr habt gesagt, ich will jetzt mit Jesus befreundet sein, sondern erstmal, das geht eben nur, weil Gott überhaupt seinen Sohn in die Welt sendet. Und das ist das erste Zeichen, das erste Angebot von Freundschaft und Miteinander und aufeinander zugehen, was überhaupt da sein kann und auch da sein muss. Wir Menschen können überhaupt nicht so einfach Freunde Gottes sein in dieser Art und Weise, im Sinne von auf Augenhöhe Freunde sein, wenn nicht Gott erst diesen ersten großen Schritt tut und in die Welt hineinkommt mit seinem Sohn, in seinem Sohn und uns dieses Geschenk der Freundschaft macht und anbietet.
Und damit sind wir nicht nur bei einer theologischen Linie des Sonntagsevangeliums, sondern einer grundlegenden theologischen Linie der gesamten Bibel. Wir haben nämlich schon im Alten Testament ja auch die Geschichte, dass Gott sich sein Volk schafft. Nicht Israel sucht sich seinen Gott aus, sondern Gott schafft sein Volk durch die Ersteltern-Erzählungen hindurch und durch den Exodus aus Ägypten und setzt somit eine bedingungslose Liebe an den Anfang. Aber auch da kennen wir, das haben wir auch am Sonntag ein bisschen, aus der Liebe heraus kommt ein Gebot. Dem Gebot soll man dann folgen.
Es gibt sogar mehrere Gebote, könnte man sagen, die hier im Text formuliert werden. Einmal sagt Jesus mitten im Text, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Aber es gibt eben auch noch einen sehr klaren Auftrag am Ende dieses Evangeliums, wo es nicht nur heißt, das ist das Gebot, was ich euch quasi gebe, vielen Dank, sondern es ist nicht nur, das Gebot muss irgendwie weitergegeben, weitergetragen werden.
Ich will sogar noch weitergehen und wir haben einen wunderbaren Rahmen, der uns nochmal zurückführt aus letzter Woche. Du hast gesagt, das entscheidende Wort sowieso in Abschiedsreden, aber vor allem auch in der letzten Woche am Sonntag war dieses bleibt. Und so fängt das Evangelium am Sonntag an. Bleibt in meiner Liebe. Bereits das ist eine Aufforderung, ein Gebot. Bleibt in meiner Liebe. Und dann der mittlere Satz, den du gesagt hast, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Wenn wir in der Liebe Gottes bleiben, bedeutet das, dass wir einander lieben. Und dann am Ende, dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt. Das, was christliche Gemeinschaft ausmachen soll, ist eben, dass die christliche Gemeinde aus einander Liebenden besteht.
Wir sind hier sogar schon relativ spät in den sogenannten Abschiedsreden des Johannesevangeliums, sodass wir jetzt wirklich zum Finale der letzten Worte, der letzten Weisungen Jesu an seine Jünger ansetzen. Und da ist eben diese markante Linie in dem Evangeliumsabschnitt, den wir an diesem Sonntag hören, wirklich, ja, sowas wie ein Testament Jesu an uns. Bleibt in der Liebe, das ist das Gebot, was ich euch gebe, ich trage euch auf, dass ihr einander liebt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man nach Ostern mit diesem Gebot? Wie geht man damit um? Gelingt es überhaupt, so wie Jesus zu uns Freundschaft aufgebaut hat, auch miteinander Freunde zu sein, auch Freunde zu sein, wenn der andere irgendwie ganz anders ist als ich, wenn man vielleicht diskutieren muss, was die richtige Richtung ist im eigenen Glauben. Uns fallen sicher viele Fälle ein, auch aus dem heutigen Gemeindeleben, wo wir uns fragen, können wir eigentlich in unserer Gemeinde als Freunde miteinander unterwegs sein? Ist denn da irgendwie Liebe zwischen uns? Jetzt nicht die rosarote Herzchenliebe, aber die Liebe, die etwas mit Anerkennung, was mit Respekt, mit einem Verständnis und auch mit dem Anerkennen der Würde und Wertigkeit jedes anderen dessen Beitrag zu tun.
Oder noch mal konkreter gefasst, wir haben es ja auch im Sonntag und generell in unserem Gemeindeleben, auf einmal reden wir uns als Brüder und Schwestern an und brechen alle Hierarchien. So wie im Evangelium Jesus auf einmal seine Apostel Freunde nennt und auch jede Hierarchie aufhebt. Das ist ein Wahrzeichen der Christen eigentlich. Diese Liebe, dieses Einander auf Augenhöhe wirklich begegnen. Und das ist genau der erste Satz aus der zweiten Lesung am kommenden Sonntag, der da so reinknallt. Der ist eben nicht so hippiemäßig viel, da kommt ganz oft das Wort Liebe vor und das war's, sondern das hat Relevanz für unser Miteinander als christliche Gemeinde. In der zweiten Lesung, das ist aus dem ersten Johannesbrief, das vierte Kapitel, heißt es:
Geliebte, wir wollen einander lieben.
Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Ich habe gerade gesagt, da kommt ganz oft das Wort Liebe vor, aber wir haben bereits nur den Teil, den Christel vorgelesen. Da ist das schon eine wichtige Rahmung. Die Person, die da schreibt, redet an als Geliebte und sagt somit, ihr seid geliebt. Ihr stammt aus Gott, der die Liebe ist. Und daraus leitet er ab, ihr seid geliebt und wir wollen einander lieben.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du an der Stelle gesagt hast. Diese Anrede Geliebte, da geht es tatsächlich nicht darum, dass der Autor einfach nur die Gemeinde so anspricht, sondern es ist ein Zuspruch, der von Gott kommt. Also es hat natürlich eine Doppeldeutigkeit, Aber es geht tatsächlich darum, ihr seid ja Geliebte, also wollen wir einander lieben. Also aus der vorausgegangenen, bedingungslosen Liebe Gottes zu uns kann auch eine Form bestenfalls einer bedingungslosen Liebe zueinander erwachsen. Und daran, und das ist sowas wie ein Kriterium unserer Gotteszugehörigkeit, so sagt ja der zweite Teil des Verses, den du auch schon vorgelesen hast. Jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott.
Und so wird auch nochmal ganz deutlich am Ende der Lesung, eben dieses, was wir am Anfang schon verdeutlicht hatten, diese Liebe ist bedingungslos als Anfang gesetzt und fordert nun ein Leben aus dieser Liebe. Da heißt es nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Gott gibt Liebe und in dieser Liebe sollen wir als Geliebte einander lieben. Was für eine Vorstellung ist das, wenn man mal wirklich zu Ende denkt, dass das der Auftrag für uns als Gemeinde ganz spezifisch, als jede Gemeinde vor Ort sein sollte. Wir sollten uns als Geliebte verstehen, die einander lieben.
Jetzt könnte man ein bisschen denken, naja, das ist ja dann gut. Also wir dürfen uns als Geliebte begreifen, als diejenigen, die auch das Geschenk bekommen haben, an Jesus Christus zu glauben. Und wenn wir miteinander als Liebende unterwegs sind, dann ist schon ziemlich viel erreicht.
Wir könnten so wunderbar eine geschlossene kleine Gemeinschaft sein, wo wir sagen, hier funktioniert eine Utopie. Wir sind eine realisierte Utopie. Draußen die Welt kann untergehen, aber uns geht's gut. Wir sind der heilige Rest. Alles top.
Aber, das habt ihr schon natürlich herausgehört, ganz so einfach ist es nicht. Und deswegen dürfen wir jetzt noch einen dritten, super spannenden, wenn auch relativ sinnfrei gekürzten Text uns angucken aus der Apostelgeschichte. Wir haben nochmal Petrus als den Hauptakteur, der dem Cornelius begegnet. Und was es mit dem Cornelius auf sich hat, das erklärt der Till mal, bevor wir so ein bisschen den Rest des Kontextes uns anschauen.
Ja, das wird am Sonntag leider überhaupt nicht deutlich. Da steht auf einmal, und Petrus ging Richtung Cornelius, ne? Und Cornelius ging ihm entgegen. Wer ist Cornelius? Wo kommt der her? Man versteht es nicht. Wenn man aber versteht und drumherum liest, dass er ein römischer Hauptmann ist, kein Jude, sondern eigentlich ein Teil der Besatzungsmacht, also eigentlich gar nicht positiv zum jüdischen Volk gezählt werden kann, schon. Dann merkt man schon, da kommt jetzt etwas Komisches und man erinnert sich vielleicht ein bisschen sogar an den Hauptmann von Kapharnaum, der doch so wunderbar gesagt hat, ich bin es gar nicht würdig, dass ihr da bei mir eintritt. Und jetzt kommt so ein zweiter Schritt jetzt, der da folgt.
Man könnte sich auch an den Hauptmann unter dem Kreuz erinnern. Also irgendwie spielen Hauptmänner eine große Rolle offenbar in diesen Ostererzählungen oder insgesamt in der neutestamentlichen Überlieferung. Dieser Cornelius gehört eben einer römischen Kohorte an und er ist tatsächlich jetzt jemand, also das 10. Kapitel, aus dem auch dieser Lesungsabschnitt genommen ist, setzt ein damit, dass dieser Cornelius also Empfänger einer Vision wird. Das heißt, wir haben einen römischen Hauptmann, einen Heiden natürlich, und der dem begegnet in einer Vision ein Engel, der mit ihm spricht. Und das ist ja erstmal ein bisschen außergewöhnlich, weil normalerweise sind wir eher gewohnt, dass die Engel zu denen kommen, die ohnehin schon irgendwie die Fühler mal nach Gott ausgestreckt haben. Das ist hier erstmal vermeintlich nicht der Fall.
Genau, oder aus jüdischer Perspektive wird ja erstmal erwartet, dass ein Engel zu einem Juden kommt, um etwas mitzuteilen. Hier nun aber wird kurz vorher verkündet, dass der Engel da zu Cornelius kommt und sagt, dein Gebet wurde erhört. Das ist ja schon undenkbar. Da betet ein römischer Hauptmann, und Gott schickt einen Engel und sagt, ja, deine Gebete erhöre ich. Und dann muss ich Petrus nämlich auf einmal auf den Weg machen.
Und da fängt dieses Spiel mit uns als Lesern schon an, um uns auf die Pointe des Textes am Ende hinzuweisen. Denn man liest eben erst dieser Hauptmann und man denkt, naja gut, das ist ja erstmal ein Fremder diesem Gott gegenüber. Aber der wird im Text witzigerweise eingeführt mit Begriffen, ganz am Anfang, nicht in unserem Lesungstext, aber im Anfang des 10. Kapitels. Er war nämlich mit seinem ganzen Haus, muss man sagen, also nicht nur er, sondern mit all seinen Untertanen, Sklaven, mit der Familie etc. Er war fromm und gottesfürchtig. Das heißt, er hat eine innere Haltung der Offenheit auf Gott hin, eine Sehnsucht auf Gott hin, die man ihm ja aufgrund seiner Herkunft erstmal vielleicht nicht zutrauen würde. Und dann wird sogar noch gesagt, dass er dem Volk reichlich Almosen gab und eben beständig zu Gott betete. Das heißt, er ist keiner, der zur Gemeinschaft gehört erstmal, aber aus sich zu Gott hinstreckt und genau das tut, was eigentlich notwendig ist, nämlich sowohl nach innen als auch nach außen. Er lebt selber fromm, er bezieht sich auf Gott und er lebt es auch, indem er Almosen gibt. Also genau das, was tatsächlich immer zusammenkommen muss, das Innere und das Äußere, das ist in dem Cornelius schon grundgelegt.
Er wird uns sozusagen als exemplarischer Gottesfürchtiger dargestellt. Und dann wundert man sich, wenn man das Kapitel liest, okay, er ist so ein Beispiel für Gottesfurcht. Wie verhält sich jetzt Gott zu ihm? Und dann erscheint auf einmal dieser Engel und sagt, ja, ich habe deine Gebete gehört. Und jetzt kommt der kritische Punkt. Petrus, ein Jünger Jesu, ein Jude, tritt nun Cornelius gegenüber. Und schon da steigen wir jetzt am Sonntag ein, ist eine Szene, die unglaublich ist. Petrus kommt nicht nur zu ihm, sondern Cornelius eilt ihm entgegen. Und ehrfürchtig wirft er sich nieder. Absolut Unterwerfung und sagt, du bist jetzt sozusagen mein Heilbringer.
Das Wort, das da benutzt wird, kennen wir aus dem Matthäus-Evangelium. Das ist das gleiche Wort, mit dem sich die Könige vermeintlich oder die Magier aus dem Morgenland dem Jesuskind zu Füßen werfen. Das ist der Gestus, mit dem auch Apostel oder Geheilte sich tatsächlich Jesus gegenüber verhalten, als Staunen vor Gottes Gegenwart. Und das macht Cornelius dem Petrus gegenüber, weil er offenbar in ihm auch etwas Göttliches entdeckt. Das ist ja auch nicht ganz so unrecht.
Und da ist der besondere Twist sozusagen in der Geschichte, der auch leider am Sonntag meiner Ansicht nach durch die Kürzungen nicht stattfindet. Wo man ihn nur schwer heraushören kann. Also, Cornelius macht sich ganz, ganz klein, sieht etwas Göttliches da in Petrus. Petrus reagiert richtig und sagt, nein, ich bin nur ein Mensch, mal langsam. Und dann springen wir im Text. Wir erfahren gar nicht, dass sogar eigentlich Cornelius sein ganzes Haus versammelt hat und Petrus da vor dem ganzen Haus predigt oder spricht. Und dann auf einmal taucht das Göttliche auf. Denn der Heilige Geist kam nun auf diese Versammelten da. Im hebräischen Text wollte ich schon sagen, natürlich, wir sind im Neuen Testament. Also im griechischen Text steht sogar ganz dramatisch, der Heilige Geist fiel auf sie. Sie werden begeistert. Aus dem Alten Testament könnte man direkt an Joel denken, die große Vision, der Heilige Geist fährt hinein in die Leute. Aber wie kann das denn sein? Der Heilige Geist müsste doch eigentlich in das jüdische Volk hineinfahren, nicht in irgendwelch wildes, versammeltes, römisches Volk da.
Und das ist eben genau der Punkt. Und das ist auch der Punkt, der irgendwie alle in diesem Text, vielleicht auch uns beim Lesen des Textes oder Hören des Textes, ein bisschen verunsichert. In Vers 45 kommt quasi genau der entscheidende Punkt, über den wir nochmal sprechen müssen.
Da heißt es in Vers 45, die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, also Petrus war nicht alleine, sondern brachte seine Leute mit, sie konnten es nicht fassen, dass auch die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde.
Im Sinne von, das kann ja irgendwie nicht sein, die gehören ja nicht dazu. Das ist deswegen auch nochmal spannend, weil in dem Zwischenteil, den wir jetzt so ein bisschen ausgelassen haben, Petrus redet, da sagt Petrus schon, weil er anfängt, was zu erkennen, im Moment, ich begreife, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Also sprich, Moment, wenn ich auf diesen Cornelius gucke, dann und der von dem berichtet, was ihm geschehen ist und ich auch sehe, wie der mit mir und uns hier umgeht, dann kann es eigentlich keine Bedingung geben, um sich zu diesem Gott hinzuwenden oder eigentlich auch im Namen Gottes handeln zu können. Also Petrus sagt schon, Moment, also Gott stellt keine Bedingungen daraufhin zu ihm zu gehören. Und das ist das, was alle anderen total verblüfft. Wie kann es denn sein, dass dieser Gott so bedingungslos ist, wie wir es ja eben schon im Evangelium rausgearbeitet
haben? Beziehungsweise das bedingungslos müssen wir ja genauer definieren. Petrus ahnt langsam, dass es keine Bedingung ist, zum jüdischen Volk dazu zu gehören, damit Gott seinen Heiligen Geist schenkt. Und das wird ganz dramatisch sogar dann dargestellt im Text in einem zweiten Pfingsterlebnis. Das liest man vielleicht am Sonntag nicht, hört man nicht so ganz schnell mit, wenn es da gesprochen wird. In 46, dem Vers, heißt es dann, denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Was ist das denn? Das ist Pfingsten. Der Heilige Geist kommt runter. Einmal reden die in Zungen oder reden verschiedene Sprachen und lobpreisen Gott.
Ist ein kleiner Pointe unserer Leseordnung, dass wir es ja vor Pfingsten hören. Also wir hören eigentlich erst, dass der Geist hier auch auf diesen Heiden ausgegossen wird. Und dann erst noch etwas später die wirkliche Pfingsterzählung, die wir kennen, wo quasi in ganz Jerusalem sich dieses Wunder ereignet. Aber auch das ist eben vielleicht ein bisschen bewusst, um deutlich zu machen, das, was wir im ersten Johannesbrief eben gesehen haben, wir könnten so zufrieden sein, wenn wir einander lieben, Das ist eben nicht der Auftrag, liebt einander. Der Auftrag, liebt einander, heißt grenzenlos damit zu sein und eben auch die Grenzen des Möglichen, des Verstehbaren, des Erwartbaren sprengen zu lassen.
Beziehungsweise hier bezogen auf die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gehen, auch die Wohlfühlzone einfach mal zu verlassen und zu verstehen, dass Gott mehr will. Das reicht nicht, sich einfach da zu bewegen, wo man glaubt, dass alles richtig ist, sondern Gott bricht das hindurch. Und das ist ja so schön, er bricht es hindurch, indem er die Welt sogar auf den Kopf stellt, selbst für uns. Für uns ist heute logisch, das Leben beginnt mit der Taufe und dann arbeitet man sich durch Kommunion und Firmung. Hier, Gott schenkt den Heiligen Geist und dann sagt Petrus, ja, also jetzt, das Einzige, was wir jetzt noch machen können und müssen, ist, die müssen hier taufen. Da bleibt jetzt nichts mehr übrig. Gott hat schon den Heiligen Geist geschenkt. Natürlich werden die jetzt auch getauft, obwohl die Heiden sind.
Und dann passiert das, was eben passiert, wenn Menschen getauft sind, wenn sie alle miteinander die Liebe Gottes erfahren haben. Sie bilden eine neue Gemeinschaft. Und hier kommt wieder das neuralgische Wort dieser Osterzeit dazu. Denn der letzte Vers dieser Lesung sagt, danach baten sie ihn, also Cornelius, also Petrus und seine ganze Gefolgschaft, sie baten ihn, einige Tage zu bleiben. Also hier ist dieses Wort bleiben wieder drin. Wer mit Gott in Berührung ist, der bildet eine neue Gemeinschaft, der bleibt beieinander. Und in dem Beieinanderbleiben zeigt sich ja, dass sie mit Jesus zusammenbleiben.
Bilden nicht nur eine neue Gemeinschaft, sondern das ist ja die Pointe, eine größere Gemeinschaft jetzt. Die ist gewachsen und gewachsen über eine Grenze, die vorher bestand und damit die Grenze abgeschafft. Und so haben wir eine wunderbare Linie jetzt, indem wir die Texte rückwärts besprochen haben. Von den Freunden Jesu, diese Gruppe der Apostel, die in der Liebe bleiben und einander lieben, hin zum ersten Johannesbrief bzw. der zweiten Lesung, wo wir uns vergewissern, dass unser Auftrag als Gemeinde ist, dieses Einanderlieben wirklich als Gemeinschaft zu schaffen. Und dann die Mahnung im Endeffekt mit der ersten Lesung, das heißt aber nicht, Grenzen zu ziehen zwischen In-Group unserer Gemeinschaft und außen, sondern diese Liebe bricht hinaus, aus der Gemeinschaft in die Welt hinein, weil eben, wie die zweite Lesung uns deutlich sagt, Gott ist Liebe. Punkt.
Vielen Dank, dass du die Linie nochmal so da durchgezogen hast. Wenn ich darf, gehe ich mit meinem Vers schon mal in die erste Runde. Dann hast du auch noch Gelegenheit, darüber nachzudenken, welchen du mitnimmst. Ich nehme tatsächlich den Vers 45 aus dieser Apostelgeschichte mit, und zwar mit dem eigentlichen Stichwort, sie konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Das mit dem Nicht-Fassen-Können klingt sehr nach Staunen und Verwunderung. Ich würde sagen, auf unsere Zeit hin gesprochen, ist es vielleicht nicht dieses Staunen und Verwunderung, sondern Irritation. Also, oder vielleicht auch, ja, die Augen ein bisschen verschließen, nicht bewusst, aber nicht wahrnehmen. Glauben wir wirklich daran und sind wir dafür gewappnet, dass Gott immer größer wirkt, als wir es uns vorstellen können? Ich weiß nicht, wie ihr die Frage für euch beantwortet. Ich glaube, wenn ich auf meinen Alltag gucke und auch manchmal durchaus auch auf meinen kleinen Glauben, vielleicht in der einen oder anderen Situation, ich weiß nicht, ob ich es fassen könnte, wenn plötzlich ganz unerwartet sich Gottes Wirken in vielleicht gerade jemandem zeigt, der irgendwie nicht ins Raster passt. Und dieses Nicht-Fassen-Können kann bei uns schnell, so denke ich zumindest in meiner Erfahrungs- und Erlebniswelt, schon auch in ein dann kann das ja nicht sein umschlagen. Und das ist was ganz, ganz Gefährliches. Und diese Osterzeit mit all diesen Texten, die uns nochmal den Anfang dieser Begeisterung, den Anfang dieser Bewegung vor Augen führt, der will uns auch immer wieder, oder diese Texte wollen uns immer wieder auffordern zu sagen, nee, macht keine geschlossene Gemeinschaft drauf. Haltet die Augen wirklich offen und schaut, was Gott denn kann. Glaubt nicht, ihr hättet ihn in Regeln gepackt und ihr hättet Kriterien festgelegt, sondern Gott ist grenzüberschreitend, Gott ist bedingungslos.
Wunderbar, danke Christelle. Das schließt sich direkt mein Gedanke an, beziehungsweise mein Gedanke fühlt sich gerade in meinem Kopf so wie eine Zusammenfassung dessen an, was du gerade gesagt hast, nur an einem anderen Vers ausgehend. Ich finde diesen Satz, Gott ist Liebe, wunderschön und zugleich schwierig, weil er ist oft so nichtssagend und wir reden oft so über den lieben Gott, das kennt ihr ja alle selbst. Aber irgendwie an diesem Sonntag hilft es mir dann in der ersten Lesung, diesen Satz gleichzusetzen mit der Erkenntnis des Petrus. Der sagt nämlich, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Und du hast gerade richtig gesagt, wir müssen aufpassen, nicht in Rastern zu denken und sagen, ja, wenn das außerhalb der Gemeinschaft passiert, kann ja gar nicht sein, oder so eine Person, das passt ja alles gar nicht. Im griechischen Text von dem Vers, den ich gerade zitiert habe, ist das unglaublich kompliziert ausgedrückt. Da steht nämlich, Gott ist kein Gesichtsnehmer. Gott begünstigt nicht aufgrund der Person. Gott erhebt nicht das Gesicht über das, was dahinter steckt, wirklich. Und das ist genau dieser Begriff, Gott ist Liebe. Es kommt darauf an, ob diese Person, der wir begegnen, in Liebe lebt. Und das ist, was du gesagt hast, das kann man nicht besser sagen, diese Raster einfach aufbrechen. Selbst auch nicht zum Gesichtsnehmer werden. Nicht parteiisch sein aufgrund irgendwelcher äußeren Annahmen. Das ist unglaublich schwer. Ist schon unglaublich schwer, was die zweite Lesung fordert, dass wir einander alle lieben sollen. Aber das nochmal jedem, den wir begegnen, nicht einfach nur vor die Stirn zu gucken, sondern zu sagen, okay, liebt er in seinem Leben? Lebt er aus der Liebe? Ja, das ist eine schwere Sache, so durch den Alltag zu gehen, aber das wird uns an die Hand gegeben, das so zu leben.
In einem sehr schönen Gesang der Gemeinschaft von Thesea heißt es, Gott ist nur Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben. Vielleicht ist das aus unseren beiden Versen, die wir mitnehmen, auch nochmal eine Quintessenz und vielleicht auch eine Ermutigung, den Song sich ruhig mal irgendwie zu Gemüte zu führen und vielleicht auch so ein bisschen als Lied mit durch die Woche zu nehmen, vielleicht als die Erinnerung zu dem, was wir gerade gesagt haben, oder als Erinnerung zu dem, was ihr aus diesen Texten rausgelesen habt. Und wie immer seid ihr eingeladen, natürlich bei Facebook auch eure Anregungen, Gedanken und eure Verse miteinander und uns zu teilen.
Und nicht nur mit uns, sondern mit vielen anderen. Könnt ihr auch unabhängig von Facebook eure Bibelverse einfach im Gespräch mit anderen Freunden teilen. Beziehungsweise ihr könnt dann darauf hinweisen, dass ihr ja darauf gekommen seid, das mal zu machen, weil ihr einen tollen Bibelpodcast gehört habt. Das wäre in Principio. Also kurzum, empfehlt uns gerne weiter an Freunde oder in der Kirchengemeinde. Wir freuen uns immer über neue Hörer und damit auch über neue Menschen, die mit uns die Bibel teilen.
Und denen wie euch wünschen wir dann viel Freude beim Bibelentdecken.